Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo aus Berlin, mein Name ist Thomas Galinski von der TK in Berlin und Brandenburg und ich freue mich sehr, heute den Herzspezialisten Dr. Christoph Tillmanns bei mir begrüßen zu können. Schönen guten Tag, Herr Dr. Tillmanns.
Hallo Herr Galinski, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, sehr gern. Ich freue mich auch auf den Austausch. Herr Dr. Tillmanns, Sie sind Kardiologe, Experte für bildgebende Verfahren. Und ich habe mich gefragt, wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema Herzen gekommen, so als junger Medizinstudierender damals?
Ich muss sagen, es ging relativ früh schon los. Ich habe mich eigentlich schon im ersten und zweiten Semester entschieden, nebenbei auf der Intensivstation zu arbeiten. Und wenn man auf der Intensivstation arbeitet, dann ist das natürlich zunächst mal per se alles sehr beeindruckend, aber man merkt schnell, dass das Herz eigentlich eine ganz zentrale Rolle spielt und schwer kranke Patienten natürlich häufig die Herzinfarkte haben oder eine Herzmuskelschwäche, sodass ich da schon relativ nah oder schnell Kontakt hatte und ich dann aber auch begeistert war oder sehr beeindruckt war, dass man heute mit der heutigen Medizin schwerkranke Menschen doch relativ gut und sinnvoll behandeln kann, heilen kann. Und das waren die ersten Kontaktpunkte. Und das war eigentlich der Anfang, dass ich mich entschlossen habe, dann in die Kardiologie zu gehen. Kardiologie ist ja ein Teilaspekt der inneren Medizin, muss man sagen. Ja, und das Schöne, und das habe ich genossen, ist ja, dass man zunächst mal eine breite Ausbildung in der inneren Medizin bekommt, viele andere Bereiche, Gastroenterologie, Onkologie, andere Bereiche dann halt mitnimmt und sich dann sukzessive immer weiter in die Kardiologie spezialisiert. Und mein Eindruck ist heute, dass die Kardiologie per se sich noch mal weiter spezialisiert. Es gibt ja viele Bereiche, die mit reinspielen, wie Sportmedizin, Präventionsmedizin, Spezialist für Fettstoffwechselstörungen. Aber wenn man die Kardiologie alleine nimmt, dann gibt es ja Spezialisten, die eher den Herzkatheter durchführen, eher Patienten mit Herzrhythmusstörungen behandeln. Und ich hatte zunehmend Interesse eigentlich an Bildgebungstechniken und gerade in den 2000er Jahren kamen dann diese neuen Bildgebungstechniken MRT und später auch CT auf. Und das war schon sehr beeindruckend, weil in der Kardiologie ja viele Dinge sehr versteckt sind. Sie haben eine bestimmte Symptomatik, die sie dann aber relativ schlecht, zumindest von der Anamnese alleine bestimmen können. Und sie müssen ja dann teilweise wie so ein Detektiv vorgehen und verschiedene Untersuchungstechniken kombinieren, um dann irgendwann zu dieser wichtigen Erkenntnis zu kommen, welche Erkrankungen denn überhaupt vorliegen. Und was die Bildgebungstechniken angeht, kann ich mich erinnern, dass ich nach dieser breiten Ausbildung mich zeitweise gefragt habe, ist das so speziell, ist das jetzt eine Einbahnstraße? Aber ich will mal so sagen, also es werden allein im Kardiomet-Bereich so 4.000 bis 5.000 Veröffentlichungen pro Jahr in den Bibliotheken veröffentlicht. Und das ist so komplex, dass man tatsächlich in dieser Spezialisierung sich sehr wohl fühlt, sehr viel zu tun hat, sehr viel Neues lernt, aber natürlich trotzdem von dieser breiten Ausbildung, die man vorher hatte, profitiert. Und das ist eigentlich das, was es spannend macht.
Ihr Schlüsselmoment.
Mein Schlüsselmoment.
Ja. Schlüsselmoment. Jetzt haben wir ja schon seit 2012 einen gemeinsamen Versorgungsvertrag. Ja. Und wenn man sich mal die Zahlen ansieht, dann ist das Diagnostikum hier in Berlin europaweit führend, was die herzdiagnostischen Untersuchungen angeht. Nehmen Sie uns mal mit, wie kam es denn zu dieser beeindruckenden Entwicklung?
Also wie gesagt, es ging ja nicht 2012 bei mir los, sondern schon, sagen wir mal, 12 Jahre vorher, dass sich das weiterentwickelt hat. Zunächst habe ich das wie viele gemacht, dass man sich teilspezialisiert hat, seine Kardiologie weiter betreut hat und irgendwann 2005, 2006 dann die Entscheidung kam, das dann Fulltime zu machen. Und man muss sagen, das ist ja dann immer weiter gewachsen und per MRT, Kardio-MRT und Kardio-CT sind ja per se erstmal unkomplizierte Verfahren, die man hervorragend ambulant machen kann. Mhm. Man braucht keinen stationären Krankenhausaufenthalt. Aber mir war damals schon klar, dass das Methoden sind, die einen unglaublichen Mehrwert haben an der etablierten Diagnostik, die schon vorher bestanden hat. Und das gibt einem das gute Gefühl, dass man natürlich vorher bestimmte diagnostische Verfahren haben, die dann an die Grenze kommen in der Echokardiographie und anderen Dingen und man dann wirklich den Eindruck hat, dass mit diesen neuen Techniken dann ein Mehrwert geschaffen werden kann, von dem der Patient profitiert. Das war der Schlüsselmoment. Und ich habe damals, war ich aber auch der Meinung, dass wenn man das macht, verschiedene Säulen ganz wichtig sind. Ja, mir war wichtig, die beste Scanner-Technologie zu haben. Das ist natürlich wichtig. Ich habe den Eindruck, dass in dieser Spezialisierung eine besonders hohe ärztliche, aber auch nicht ärztliche Expertise wichtig ist. Das ist heute nicht unglaublich wichtig, auch MTAs und andere nicht ärztliches Personal auf diesem Level zu haben. Und dann war es mir für den Patienten wichtig, dass man in diesem Setting eine maßgeschneiderte Therapie macht, also es zwar eine Grundfragestellung gibt, aber man dann individuell auf den Patienten eingeht und natürlich vorher auch eingeht auf die Untersuchung, die vorher gemacht wird und dann versucht, einen Mehrwert dann einfach zu gewinnen, den man dann einbindet in Strategien, in therapeutische Strategien und natürlich der Patient dann am Ende die Hauptperson ist, an die dann das kommuniziert wird. Und das war ja ein wichtiger Punkt einfach.
Und wenn Sie heute mal Bilanz ziehen, wie viele jährliche Eingriffe haben Sie denn bei Ihnen im Diagnostikum inzwischen?
Also Stand 2024 rechnen wir ungefähr mit 9000 MRTs des Herzens pro Jahr und ungefähr 3500 Kardio-CTs. Und das wird durchgeführt an einem Kardio-CT. Die CT-Untersuchung per se ist ja relativ schnell und die MRT-Untersuchung ist etwas länger. Das können wir nachher vielleicht nochmal im Detail besprechen. Aber das sind zwei Scanner, die also wirklich von ganz früh morgens bis spät abends laufen. Und dann am Ende sind es 9000 Patienten, die wir dann in der MRT untersuchen an zwei verschiedenen Scannern.
Ich persönlich bin ja Technik-Laie, deswegen bin ich immer wahnsinnig fasziniert von den Geräten, die es heute in der Medizin gibt, die da so zum Einsatz kommen. Und ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer ist es jetzt mal spannend zu hören, was ist denn eigentlich das Besondere, ne, an diesen Untersuchungsmethoden? Was passiert dabei eigentlich?
Grundsätzlich haben wir zwei Verfahren, die schon sich unterscheiden. Also ich würde das CT so beschreiben, dass wir innerhalb von kurzer Zeit unglaublich hoch aufgelöst Anatomie darstellen können. Und da sprechen wir von Auflösung von etwas mehr als einem halben Millimeter ungefähr. Und damit imstande sind, natürlich die Herzkranzarterien darzustellen, die so einen Durchmesser von 2, 3, 4 Millimetern haben. Aber es geht gar nicht so sehr um die Herzkranzarterien, sondern das, was in den Wänden dieser Herzkranzarterien abläuft, nämlich Auflagerung, Plaques, die dann am Ende natürlich zu Veränderungen führen, sodass das CT zunächst mal seine Stärke hat in der sehr hoch aufgelösten Darstellung des Herzens, einschließlich der Herzkranzarterien, und damit auch definiert ist, wo das Hauptbetätigungsfeld ist, nämlich die Verdachtsdiagnose der koronaren Herzkrankheit oder halt den Ausschluss. Bei der MRT haben wir ein Tool, was wesentlich komplexer ist. Es stellt auch Anatomie dar, nicht ganz so genau. Aber mit einem Schnittbildverfahren kann man natürlich auch bestimmte Strukturen zunächst mal in der Größe vermessen und in ihren Korrelationen. Aber die große Stärke ist, dass wir Gewebe differenzieren können. Wir können in den Herzmuskel hineinschauen, durch Blutungsstörungen, Entzündungen, Eiweißablagerungen, Narben. All dies können wir sehen und daraus natürlich Rückschlüsse auf die Erkrankung ziehen und zusätzlich noch häufig Blutflüsse messen, wie zum Beispiel bei undichten Herzklappen, Löchern im Herzen, wie man sagt. Also sehr viele vielfältige Dinge, die wir dann einsetzen können und häufig dann wie in so einem Baukastensystem mit verschiedenen Sequenzen so kombinieren, dass wir diese Frage dann richtig beantworten.
Ich glaube, für viele ist es ja nochmal spannend zu hören, so diese Patientenperspektive einzunehmen. Jetzt nehmen wir mal an, Thomas Galinski hat tatsächlich ein Problem mit seinem Herzen, bekommt einen Termin bei Ihnen im Diagnostikum. Nehmen Sie uns vielleicht mal mit so auf meine Patientenreise. Was würde denn passieren, wenn ich quasi bei Ihnen klingel, dann bei Ihnen in der Praxis bin? Auf was muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt so eine Untersuchung bei Ihnen habe?
Gut, initial geht ja die Indikationsstellung in der Regel von dem Kardiologen, auch manchmal auch Hausarzt, aus, der ja dann schon jetzt im Laufe der Jahre sehr gut weiß, was sind die Stärken und Schwächen dieser Methode und dann die Frage zunächst mal an uns stellt. Wenn Sie zum CT kommen, ist uns ganz wichtig, dass wir ein Setting schaffen, beim MRT natürlich auch, aber wo Sie sich gut aufgehoben fühlen und wo Sie zunächst mal ruhig sind, weil wir brauchen keine Hektik während dieser Untersuchung. Die CT-Untersuchung ist eine Untersuchung, die extrem schnell ist, die manchmal nur einen Herzschlag, manchmal nur drei Herzschläge bedarf. Und dann haben Sie diese 16 cm Herz in dieser hohen Auflösung schon im Kasten und die Untersuchung ist vorbei. Aber um das optimal hinzubekommen, betreiben wir, ich will mal sagen, relativ viel Aufwand im Positiven. Wir messen den Blutdruck und den Puls und versuchen gegebenenfalls auch den Puls mit einer Tablette etwas abzusenken auf einen Idealpuls, der um die 60 liegt, selbst mit unseren High-End-Scannern. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, ein angenehmes, ruhiges Setting und manchmal eine Tablette, die der Patient nehmen muss. Und wenn diese Tablette dann genommen wird, entsteht eine gewisse Wartezeit, weil diese Tablette von der Magenschleimhaut aufgenommen werden muss und wirkt, sodass am Ende dann vielleicht doch eine Wartezeit von einer halben Stunde oder 40 Minuten entsteht und anschließend diese sehr schnelle Untersuchung vonstatten geht. Uns ist sehr wichtig, und das versuchen wir praktisch bei jedem Patienten zu machen, dass wir unmittelbar danach diese Bilder sichten. Das sind um die 2000 Bilder, die Sie dann im CT sehen. Und dann ein Ergebnis dem Patienten mitteilen, sodass dann noch ein kurzes Nachgespräch kommt, auch mit einer kardiologischen Wertung, was ist die Konsequenz aus dem, was wir sehen. Und dann natürlich eine Einbindung mit dem behandelnden Arzt, sodass man insgesamt für das CT trotz der schnellen Untersuchung vielleicht so eine Wartezeit von einer halben Stunde kalkulieren kann. Ähnlich, auch da dauert es eine halbe Stunde bei der MRT-Untersuchung, nur ist die MRT-Untersuchung vom Ablauf etwas anders. Auch hier klären wir natürlich, wie ist die Indikationsstellung. Und da gibt es in der Regel eine Grundfragestellung. Wir sehen aus den Vorbefunden häufig, ob wir andere Dinge noch zusätzlich untersuchen. Das ist das Stichwort viele verschiedene Sequenzen, die ich noch in diese Untersuchung hineinpacke. Und dann muss man damit rechnen, dass die Untersuchung an sich 25, 28, 29 Minuten dauert. Und um das möglichst kurz zu halten, machen wir das so, dass ein Arzt unmittelbar an seinem Computer sitzt und sieht, wie diese Bilder und diese Untersuchungen sich aufbauen und dann entscheiden kann, ob wir eine Sequenz brauchen oder eine zusätzliche Sequenz aus irgendwelchen anderen Fragestellungen noch ergänzen müssen. Sodass das dann eine maßgeschneiderte Untersuchung ist für den Patienten, die am Ende endet mit ungefähr, wie ich schon sagte, 28 oder 29 Minuten und anschließend dem Gespräch und der Ergebnismitteilung, sodass ich auch hier sagen würde, dass wir am Ende ungefähr eine Stunde Wartezeit oder Zeit in dieser Praxis einkalkulieren müssen. Der Befund ist in der Regel dann unmittelbar fertig.
Und wie geht es dann weiter? Also je nach Befund, also findet dann auch eine Weiterbehandlung bei Ihnen in der Praxis statt oder wie könnte ich mir das dann vorstellen? Genau.
Also ich sage immer, wir sind eigentlich Serviceleister. Serviceleister für den Patienten und Serviceleister auch für den zuweisenden Arzt. Ja, in der Regel, wie gesagt, der Kardiologe. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir natürlich zunächst mal eine Frage beantworten, die im Raum steht, die an den Patienten kommunizieren. Wir oder ich als Kardiologe, wir sind ja ein Team letztlich aus 5 Kardiologen und 2, 3 Radiologen, sehen uns so, dass wir sagen, wir wollen gerne den Patienten nicht nur die Diagnose mitteilen, sondern auch eine Konsequenz daraus definieren im Rahmen dessen, wie wir das einschätzen. Und dann ist es aber uns trotzdem wichtig, dass der Patient eingebunden bleibt bei dem zuweisenden Kardiologen und natürlich die Kommunikation unmittelbar bei dem Patienten und dem zuweisenden Arzt bleibt, der dann die weitere Behandlung übernimmt, wenn der notwendig.
Ich würde gerne mal so den Blick vorauswerfen. Und zwar, wir erleben ja alle Fortschritt in der Medizin, geht rapide voran. Sie haben eindrucksvoll beschrieben, wie diese bildgebenden Verfahren inzwischen in der Lage sind, da auch Aufnahmen zu fertigen und was man damit alles sehen kann, in welcher Auflösung. Was sind denn so nochmal vielleicht auch große Fortschritte in der Herzdiagnostik, die auf uns zukommen? Und was könnte in den kommenden Jahren vielleicht auch möglich werden?
Ich glaube, es ist nicht ganz einfach mit einem Satz zu beantworten, aber ich vergleiche häufig diese Technologien mit einem Computer. Also ich überblicke ja, was diese Bildgebungstechniken angeht, jetzt so knapp 25 Jahre. Und wenn Sie sich vorstellen, wie sich ein Computer entwickelt hat, so sind da schon viele Parallelen zu sehen. Ich glaube, wenn man es korrekt formuliert, ist es bei der MRT und bei der CT-Untersuchung schon so, dass sie natürlich viele technische Innovationen haben. Da sprechen wir eher von Filtern, rein technischen Dingen, die da generiert werden. Dann haben wir ein zweites großes Thema, dass viele Daten dann über mathematische Algorithmen, sogenannte iterative Mechanismen, nochmal aufgearbeitet werden und wir dadurch nochmal Informationsgewinn haben. Und dann gibt es natürlich das große Thema der künstlichen Intelligenz, also diese großen Daten in irgendeiner Form dann nochmal weiter zu verarbeiten. Und ich glaube, da wird natürlich in allen Punkten sehr viel sein. Gerade im CT erwarten wir, dass dann nochmal eine andere Technologie, das sogenannte Photon Counting, sich weiterentwickeln wird, mit einer nochmal deutlich höheren Auflösung. Und mein Eindruck ist der, dass es nicht nur um die hohe Auflösung geht und dann die Beurteilung, wie eng ist ein Gefäß oder wird ein Gefäß durch eine Auflagerung verengt, sondern mehr und mehr geht es darum, wie sind Auflagerungen aufgebaut? Gibt es gefährliche Auflagerungen, Plaques, oder sind es eher verkalkte Plaques, die dann vielleicht weniger gefährlich sind? Und das scheint für mich ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass wir in den Bildgebungstechniken, die wir haben, besonders sicher sind in unserer Diagnose, besonders früh in der Diagnose sind und dass wir darüber natürlich dann auch Risikokandidaten rausdefinieren. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Patienten im Kardio-CT-Bereich zum Beispiel, die Auflagerungen haben, aber nicht jeder Patient wird den Herzinfarkt bekommen. Und ich glaube, da werden wir künftig noch ganz viel lernen und in der Medizin maßgeschneidert Risikokonstellationen definieren, über die wir dann vielleicht auch bestimmte Projekte und Programme auch mit Ihnen als Krankenkasse definieren können, was Präventionsprogramme und andere Dinge angeht. Ja, also maßgeschneiderte Medizin ist, glaube ich, das große Stichwort.
Das Beste ist ja immer noch, wenn man gar nicht krank wird. Und ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass einer Ihrer Schwerpunkte auch vor allem die Prävention von Herzerkrankungen ist. Die Frage, warum ist Ihnen das einmal so wichtig? Und vor allem, haben Sie vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp, was man selbst für die Gesunderhaltung des Herzens tun kann?
Ja, also da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Nicht krank werden ist das Allerbeste. Und da sprechen wir von der Primärprävention, die wir haben. Und ich glaube, auch in der Medizin ist ein Paradigmenwechsel insofern vollzogen worden, als dass man nicht wie früher lange gewartet hat, bis es dann zu einem Vollbild einer Erkrankung gekommen ist und dann der Herzinfarkt da war oder andere Dinge und wir dieser Situation hinterhergelaufen sind, sondern es geht eher darum, dass wir Dinge ganz frühzeitig erkennen und dann in die Prävention gehen. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Auch ich habe ja als zusätzliches Interessenfeld, wenn ich es mal so nennen will, neben der Präventionsmedizin auch die Sportmedizin. Und mein Eindruck ist, dieser Paradigmenwechsel ist extrem wichtig und die Prävention, frühzeitig etwas zu machen, damit es erst gar nicht zu dieser Erkrankung kommt, passt sehr gut in das, was wir hier als moderne Medizin sehen. Und ich glaube, da kann ich selbst an die eigene Nase packen. Wir sind alle, wir arbeiten viel, sind gestresst. Und Sport ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, einfach weil er natürlich ein Stresslevel einfach abhebt. Es gibt, das kennen Sie alle, Studien, die dann auch sagen, Sport wirkt wie ein mildes Antidepressivum. Das ist wichtig, aber ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man das Herz nicht als isoliertes Organ sieht, sondern dass das in dem Körper ein ganz wichtiger Punkt ist. Und für mich waren das Aha-Effekte, als ich mal eine Übersichtsarbeit gelesen habe, dass die Muskulatur, die eigentliche Skelettmuskulatur, ganz viele Botenstoffe freisetzt, sogenannte Myokine, die dann ganz positiv auf das Herz wirken. Und dass der heutige Ansatz einfach der ist, viel Muskulatur zu erhalten, Motivation zu haben, sich zu bewegen. Das am besten niederschwellig, also das, was sozusagen das Fahrrad, was da steht, dass man das einfach zur Arbeit benutzt, idealerweise in einer Gruppe, ja, und nicht alles alleine machen. Und das zu wählen, was Sport, was Spaß macht, das sind, glaube ich, erstmal wichtige Dinge, die es leichter machen, gerade in einem sehr vollgepacktem Alltag dann trotzdem sich zu bewegen.
Mhm. Ja. Also in Bewegung bleiben ist der Schlüssel.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Und es gibt natürlich andere Dinge, die hier eher in die Fettstoffwechselstörung, andere Dinge gehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach, sich zu bewegen. Wie gesagt, das ist gerade bei der Prävention ein ganz wichtiger Punkt.
Lieber Dr. Tillmanns, es war für mich sehr spannend, mit Ihnen in die Welt der Herzen einzutauchen. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Danke, Herr Galitzki, hat mich sehr gefreut und ich darf mich noch bedanken. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.